da muss man irgendwie flexibel sein und auch leidensfähig sein. Und was mir zum Beispiel immer sehr hilft, am Tag des Konzerts einfach wirklich was Gutes essen zu gehen. Wenn man was Gutes gegessen hat, dann ist man erstens besser gelaunt und man tut sich auch selbst was Gutes. Und also ich kann dann meistens am Abend dann auch die Leistung besser abrufen.
Stringendo, der Podcast des Wiener Konzerthauses zum neuen Streichquartettzyklus String.
Waren für Alban Berg wirklich nur 12 Töne nötig, um mit seiner lyrischen Suite ein Meisterwerk der Gattung zu schaffen? Und wovon ließ sich Felix Mendelssohn-Bartholdy bei seinem frühen Streichquartett Opus 13 inspirieren? Diese und viele weitere Fragen sind Teil der dritten Folge von Stringendo, dem Podcast des Wiener Konzerthauses zum Streichquartettzyklus String. Ich bin Barbara Allhutter, Redakteurin des Wiener Konzerthauses, und ich begleite Sie in und durch die musikalische Welt des Simply Quartet und des Leoncoro Quartetts. Meine Gäste in dieser Folge sind Jonathan Schwarz und Mario Konoe, der erste Geiger und die Bratschistin des Leoncoro Quartetts. Wir sprechen über Ihren ersten Auftritt mit Ihrem Quartett im Zyklus String am 15. Jänner im Schubertsaal des Wiener Konzerthauses. Und natürlich dürfen Sie sich, liebes Publikum, auch wieder auf exklusive Einblicke in das Leben und den Alltag der Künstlerinnen und Künstler sowie auf einen musikalischen Vorgeschmack auf das Konzert freuen. Lieber Jonathan, liebe Mario, ein herzliches Hallo nach Berlin. Und schön, dass ihr euch Zeit genommen habt für unser Gespräch.
Vielen Dank, hallo.
Bevor wir uns über das Konzertprogramm unterhalten, möchte ich mit euch noch einen Blick auf die Vorbereitung werfen.
Offstage. Einblicke in das Leben und den Quartettalltag der Künstlerinnen und Künstler.
Des Beginns von Alban Bergs lyrischer Suite stammt von eurem neuen Album, das Ende Jänner erscheinen wird. Und der Ausschnitt ist zugleich ein Vorgeschmack auf euer erstes String-Konzert. Wie habt ihr denn die Programme für die Zykluskonzerte festgelegt, Jonathan?
Ja, die Programme sind so entstanden, dass wir uns natürlich auch orientiert haben an den Repertoire, was wir in der Saison sozusagen vorbereitet haben. Also das sind meistens zwischen 9 und 12 Werken, schätze ich jetzt mal, in einem Jahr, die wir anbieten können. Und da haben wir uns natürlich irgendwie Kombinationen herausgesucht, die uns besonders gefallen haben und auch Werke, mit denen wir uns besonders wohlfühlen und auch die uns wichtig sind, sie zu präsentieren. Und vor allem für unseren Einstand im Januar lag uns der Berg zum Beispiel sehr am Herzen. Den haben wir schon letzte Saison oft gespielt und ist ein Werk, was wirklich ein Schlüsselwerk für unsere ersten 5, 6 Jahre ist. Und deswegen haben wir gedacht, das ist eigentlich etwas, was wir dort unbedingt spielen müssen.
Und die Programmfixierung ist ja das eine, davor steht aber das künstlerisch Essentielle, nämlich die Erarbeitung der Musik. Wie kommt man denn vom Alleineüben in den eigenen 4 Wänden zum buchstäblich stimmigen Quartettklang, Mario?
Also man bereitet sich selbst so vor, dass man seine eigene Stimme überzeugend spielen kann und dann setzt man das zusammen in der Probe. Für die Quartettklang kommt es am Ende schon, glaube ich, drauf an, wie lange man zusammengespielt hat, weil über die gesamte Klang muss man irgendwann auch dann nicht mehr zu reden. Man hat es dann gefunden, deine eigene Stimme zusammen, und dann reagiert man auch irgendwann, wenn es in der Probe dann anders ist oder im Quartett. Und das Schöne ist, dass man dann auch sprechen kann, und wenn man sich nicht einig ist.
Und mit welcher Art von Notenmaterial arbeitet ihr? Also Einzelstimmen, Partituren? Wie macht ihr das?
Tatsächlich beides. Wir fangen mit der Partitur an, damit man alles mitlesen kann. Man muss dann nicht jeden Takt fragen, was für Dynamik hast du denn da? Musst du da wirklich so laut spielen? Aber vor dem Konzert übertragen wir das alles auf die Einzelstimme, weil wir auch gemerkt haben, dass man besser zuhört, wenn man nicht alles mitlesen kann. Und weil wir auch aus Papiernoten spielen wollen.
Hattet ihr schon mal die Situation, dass ihr einen Blick auf das Autograph, also auf das handschriftliche Original des Komponisten, der Komponistin geworfen habt, um letzte Fragen zu klären?
Ja, also wenn es die gibt, gucken wir da eigentlich immer rein. Und wenn man sich interpretatorisch nicht sicher ist, ob das jetzt eine Akzent ist oder eine Crescendo, also ob das Zeichen jetzt, was das wirklich ist, dann guckt man da rein und entscheidet man dann selbst.
Es ist ja auch irgendwie immer sehr schön, das zu sehen, wie die Handschrift des Komponisten war oder wie er es eigentlich dann wirklich geschrieben hat, weil in einem Druck ist es natürlich exakt geschrieben, es ist festgelegt, es ist millimetergenau, sieht man, wo das Crescendo anfängt, zum Beispiel, wenn wir jetzt bei der Dynamik bleiben wollen. Und wenn man dann ins Autograph schaut, da kann man dann sehen, wie genau das wirklich geschrieben ist oder mit welcher Intention und mit welcher Intensität diese Dynamik dorthin geschrieben ist und so. Das ist ja alles bei einem Druck immer gleich. Es ist ja angeglichen sozusagen, die Handschrift. Und das ist natürlich auch extrem interessant zu sehen, mit welchem Schwung oder mit welcher Art von Schreibstil der Komponist da seine Markierungen gemacht hat.
Arbeitet ihr auch mit Urtextausgaben? Also zur Klärung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht nicht so sehr mit der Materie vertraut sind. Das sind historisch-kritische Ausgaben, die den Notentext möglichst originalgetreu, ohne spätere Umarbeitungen, Zusätze oder auch Weglassungen abbilden.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist eigentlich das, worauf wir uns immer stützen und womit wir arbeiten. Also ich glaube auch, dass heutzutage die allermeisten Verlage mit Urtext arbeiten. Natürlich haben wir alle die Noten von unseren Eltern im Notenschrank liegen. Also keine Urtextausgaben halt, wo Strichvorschläge, Fingersätze, andere Dynamiken als eigentlich im Autograph geschrieben vorgeschlagen werden. Aber heutzutage ist eigentlich der Standard, dass man mit Urtext arbeitet. Deswegen ist das für uns selbstverständlich.
Und inwieweit spielen auch für die Werkeinstudierung Referenzaufnahmen eine Rolle, Mario?
Ich glaube, für viele Stücken gibt es auch eine Aufnahme, womit man aufgewachsen ist. Zum Beispiel Mendelssohn, die auch wirklich sehr beliebt ist und viel gespielt wird. Man hat natürlich selbst schon ein bisschen in Richtung, wie man das Stück so kennt. Wir versuchen aber auch sonst, nicht immer, aber wir versuchen auch ein paar Aufnahmen zusammen anzuhören und zu wissen, wer das gerade spielt, und man nimmt dann daraus, was man mag und was man nicht mag. Wer mag, vielleicht mag jemand was anderes, aber bisher haben wir uns eigentlich immer geeinigt.
Und lasst uns jetzt auch einen Blick auf das Leben im Quartett werfen. Euer Ensemble wird ja von einem Management unterstützt. Welche Aufgaben übernimmt es denn konkret?
Also die übernehmen für uns die ganze Tourneeplanung, Konzertplanung. Die haben natürlich die besten Kontakte sich über Jahrzehnte aufgebaut zu Konzertveranstaltern und Festivals und wissen ganz genau, an welchen Tagen welche Konzertreihe stattfindet sozusagen. Und ja, sind unsere absoluten essentiellen Partner eigentlich in der ganzen Geschichte. Ja, es ist eine Symbiose. Also wir sind sehr glücklich, sie zu haben. Und die Aufgaben sind die Konzertplanung, die Terminplanung, aber haben auch natürlich die Funktion, uns zu schützen, dass wir nicht zu viel machen. Sie sind karriereberatend, sie sind ein ganz wichtiger Teil von uns. Ohne die geht es nicht. Natürlich sind da auch noch ganz viele kleinere Aufgaben dabei, wie was wollt ihr vorfinden, wenn ihr im Konzertsaal ankommt. Solche Sachen wird von denen dann auch organisiert. Die Kommunikation mit den Veranstaltern zum Beispiel wird komplett von denen übernommen, sodass wir so wenig wie möglich an Kommunikationsarbeit auch leisten müssen und uns wirklich voll darauf konzentrieren können, zu proben, Musik zu machen.
Aber ich stelle mir vor, da bleiben trotzdem noch einige auch organisatorische Dinge für euch übrig. Wie ist denn da eure Aufgabenverteilung in der Gruppe, Mario?
Also neben Üben und Spielen haben wir natürlich die E-Mails vom Management, die wir beantworten müssen. Die E-Mails generell werden auch unterteilt in Sprachen und vom Management und vom Publikum zum Beispiel. Und also ziemlich viele E-Mails. Und dann gibt es die Reisen, die gebucht werden müssen. Das machen wir aber einzeln, weil wir alle eigene Präferenzen haben, wann wir irgendwo ankommen wollen. Vielleicht möchte jemand noch die Stadt sehen und jemand hat das schon genug gesehen und man möchte irgendwo anders Mittagessen. Also das machen wir selbst einzeln.
Naja, wir haben natürlich auch viele Kontakte, die jetzt nicht so viel mit dem Management zu tun haben, zum Beispiel. Also unsere Mentoren zum Beispiel oder auch Kontakte zu Verlagen oder Stiftungen oder zur Hochschule zum Beispiel, wenn man auch unterrichtet. Ja, das sind natürlich alles Sachen, die da auch noch dazukommen, aber am Ende...
Auch noch den Finanzminister natürlich.
Ja, natürlich. Die steuerlichen Angelegenheiten, die macht zum Beispiel ich, das ist natürlich, oder die Buchhaltung, sagen wir es mal so, und dann muss jedes Ticket sozusagen eingepflegt werden. Also es ist schon so, dass 50% des Berufs irgendwie schon auch viel Administration und Computerarbeit und so ist, aber mir persönlich macht das auch Spaß und ich freue mich irgendwie auch immer, wenn dann wieder Ordnung hergestellt ist. Aber klar, das ist natürlich schon ein großer Teil des Berufs.
Und eure Konzerte des Zyklus String werden ja auch von euch moderiert. Wer übernimmt denn diesen Part üblicherweise? Oder steht schon fest, wer am 15. Jänner beispielsweise moderieren wird?
Das steht noch nicht fest tatsächlich. Da müssen wir uns noch besprechen. Also Sie können sich überraschen lassen.
Schnuppern wir jetzt in euren Alltag ein bisschen hinein. Kannst du, Mario, schildern, wie so ein typischer Tag im Leben des Leon-Coro-Quartetts in Berlin verläuft? Also wo probt ihr? Wie läuft das ab?
Also wir proben immer nachmittags, damit man vormittags üben kann. Das ist eigentlich der Regel. Und wenn jemand dann doch was nachmittags einen Termin hat, dann sind wir da sehr flexibel. Aber generell ist uns sehr wichtig, dass wir die Zeit haben, selbst zu üben. Deswegen da planen wir 4,5 Stunden ein, inklusive Pause. Das ist dann plus minus, für, keine Ahnung, 10 Minuten. Das ist natürlich auch alles flexibel. Wir proben zurzeit zu Hause. Mittlerweile geht das natürlich auch langsam nicht mehr in Hochschulen oder es ist sehr praktisch, einen eigenen Platz zu haben, wo man Sachen liegen lassen kann, Notenständer, Mikrofon, weil wir uns gerne aufnehmen beim Proben.
Bevor ihr am 15. Jänner dann im Konzerthaus zu erleben seid, spielt ihr ja davor in mehreren deutschen Städten, auch in Amsterdam, Bilbao, Turin, Paris, Basel. Wie gestaltet sich denn euer Leben auf Tournee, Jonathan?
Ja, das Leben auf Tournee ist natürlich etwas auch, was man lernen muss und worin wir, glaube ich, aber auch besser geworden sind. Da geht jeder mit ganz anders um. Es gibt entspannte Tourneen, es gibt aber auch anstrengende Tourneen und es hängt nicht unbedingt immer davon ab, wie lange die Konzertreise ist, sondern ja, ob Sachen klappen, also ob die Zugverbindung klappt, ob der Flug verspätet ist oder nicht und ob man in der Nacht im Hotel gut schlafen konnte oder nicht. Das sind alles Sachen, die kann man nicht so gut vorher planen. Da muss man dann irgendwie einfach auch einen Plan haben. Was macht man, wenn das passiert? Da muss man irgendwie flexibel sein und auch leidensfähig sein. Und was mir zum Beispiel immer sehr hilft, am Tag des Konzerts einfach wirklich was Gutes essen zu gehen. Wenn man was Gutes gegessen hat, dann ist man erstens besser gelaunt und man tut sich auch selbst was Gutes und also ich kann dann meistens am Abend dann auch die Leistung besser abrufen, als wenn man irgendwie zwischendurch am Bahnhof sich noch irgendwo eine Brezel holt. Das funktioniert für mich jetzt nicht so unbedingt. Also da gibt es bestimmte Sachen, die sind einfach sehr wichtig und jeder priorisiert sie anders. Also der eine braucht vielleicht noch ein kleines Nickerchen im Hotel, egal wie spät man dann ankommt. Oder man muss sich gut einspielen. Und das ist mir zum Beispiel auch sehr wichtig, dass ich meine Tonleitern und alles schaffe, bevor dem Konzert. Ansonsten fühle ich mich nicht wohl. Also das sind alles Sachen, die haben wir natürlich auch über die letzten Jahre jeder so ein bisschen gelernt und macht da seine guten und schlechten Erfahrungen. Und
da, wo es geht, mögen wir alle Mittagsschlaf ja. So machen.
Ist Lampenfieber überhaupt noch ein Thema für euch, Mario?
Ja, klar. Ich glaube, das ist ganz normal und es ist nicht, dass es ganz weggeht, sondern dass man irgendwann einfach besser damit umgehen kann. Und natürlich kommt es immer darauf an, was für ein Konzertsaal oder was für ein Debüt das gerade ist. Ich glaube mittlerweile, dass wir gut damit umgehen können.
jeder ist bei anderen Konzerten irgendwie aufgeregt. Manchmal sagt einer, oh, ich war heute unglaublich aufgeregt. Und ich dachte ich so, echt, habe ich nicht gemerkt oder ich überhaupt nicht. Und ich meine, jeder projiziert da natürlich auch so etwas rein in jedes Konzert. Und für manche sind es die großen Säle. Für manche ist es der Ort, wenn man Leute kennt, also wer im Publikum sitzt. Manchmal ist es einfach ohne Grund, das kann man so schlecht beeinflussen und man weiß es leider auch immer erst dann, wenn man auf die Bühne tritt. Aber man kann sich natürlich ganz gut vorbereiten. Also ich hatte zum Beispiel auch vor unserem Debüt in der Berliner Philharmonie echt Schwierigkeiten, schon Monate im Voraus. Und ich habe mir dann einen Mental Coach geholt und mit ihm daran gearbeitet und mich darauf vorbereitet. Und ja, weil ich natürlich viel da reinprojiziert habe. Natürlich, wenn man sowieso, sag ich mal, in der jetzt unserer Wahlheimat Berlin, aber trotzdem fühlt es sich wie Heimat an, spielt, ist es natürlich irgendwie immer was Besonderes, weil da natürlich deutlich mehr Leute kommen, die man kennt, als in anderen Städten. Und ich bin da auch ganz offen. Natürlich, ich bin sehr oft sogar aufgeregt und ich glaube auch nicht, dass es was Schlechtes ist. Es zeigt ja, dass es einem wichtig ist. Ja, manchmal wünsche ich mir natürlich, dass man das besser unter Kontrolle hätte oder dass es manchmal, es ist natürlich schade, wenn es dann manchmal dazu führt, dass es dann auch so eine negative Aufregung ist. Also es gibt ja, genau, aber das ist leider etwas, womit man als Musiker oder als Künstler einfach umgehen muss. Und ich habe da einfach auch die Hoffnung, dass es mit der Zeit sich bessert. Es ist sowieso so gewesen, dass es jetzt vielleicht vor 2 Jahren war es bei mir nicht so schlimm, aber jetzt in letzter Zeit zum Beispiel ist es wieder ein bisschen mehr geworden. Also es ist, glaube ich, auch etwas, was so ein bisschen in Wellen geht, kommt und geht. Die Aufregung ist einfach eine andere, würde ich sagen, auch als jetzt im Vergleich zu den Wettbewerben, die wir gemacht haben. Also da war die Aufregung wirklich so, dass der Bogen gezittert hat und man war wirklich, die Beine waren schwach und alles. Und jetzt ist es eine ganz andere Aufregung, weil das ist mehr so eine Aufregung, die ins Existenzielle geht, weil natürlich das Quartettspielen jetzt unser Beruf ist und da unsere Existenz auch dran hängt. Und man da ganz andere Gedanken hat als beim Wettbewerb, wo wir natürlich noch ganz andere Möglichkeiten auch gehabt hätten, also neben dem Quartett und wenn es schiefgegangen wäre sozusagen, also was heißt schiefgegangen, wenn es nicht so gut gelaufen wäre, dann wäre das nicht der Untergang der Welt gewesen.
Und habt ihr ein Ritual vor Konzerten, sowohl persönlich als auch in der Gruppe?
Im Quartett zusammen?
Wir stimmen.
Ja. Kurz vor dem Konzert. Und natürlich haben wir die Generalprobe, aber ich glaube, die meisten Rituale machen wir einzeln. Also ja. Wie gesagt, wie schon gesagt, wir schlafen, glaube ich, sehr gerne davor, wenn es geht, am Tag noch.
Also wir haben früher, als wir angefangen haben, haben wir wirklich kurz davor nochmal so 5 Minuten, haben wir davor nochmal wirklich was gespielt, langsam den Anfang oder so. Das haben wir aber irgendwann nicht mehr gemacht, weil dann doch irgendwie jeder, man wollte dann doch so ein bisschen seine eigenen Stellen nochmal so ein bisschen üben und so. Und deswegen ein wirkliches Ritual hat, ich glaube, jeder macht das so ein bisschen auf seine Art, aber zusammen haben wir jetzt kein Ritual.
Und was macht für dich einen gelungenen Auftritt aus, Mario?
Wenn man im Konzert so spielen konnte, wie man sich das vorgestellt hat. Es klingt ein bisschen egoistisch, aber das ist gar nicht selbstverständlich. Deswegen, wenn man sich so befreit gefühlt hat, dass man so spielen konnte, wie man das auch geübt hat.
Ja, natürlich, wenn das Publikum das auch toll fand und man irgendwie gespürt hat, dass man eine Kommunikation aufbauen konnte, auch wenn manchmal die eigenen Fehler einen sehr ärgern. Ja, es ist schwierig. Man geht selten aus einem Auftritt heraus und sagt, heute war es wirklich super gut. Also,
aber die Kommunikation mit dem Publikum spielt auch eine Rolle, würde ich sagen. Auf dieses Bühnengefühl, das macht es auch natürlich aus.
Von dir, Jonathan, haben wir ja in der Pilotfolge schon erfahren, dass das Musizieren im Familienverband auch sehr prägend für dich war. Wie war das denn bei dir, Mario? Ist dir die Musik buchstäblich in die Wiege gelegt worden? War es ein vorgezeichneter Weg?
Ich glaube, ich bin tatsächlich ein Extremfall. Mein Urgroßvater hat damals das erste Orchester in Japan gegründet, was jetzt das NHK Symphony Orchestra ist. Also der war Dirigent, mein Opa war Dirigent, meine Oma war Geigerin, mein Vater spielt Fagott und meine Mutter ist Geigerin und mein Zwillingsbruder spielt Bratsche. Also Es war fast selbstverständlich. Ich meine, Jonathan hat sehr viel Musik gemacht mit der Familie zusammen. Das ist bei uns ein bisschen schwerer. Ich habe natürlich früher auch mit Geige angefangen, mein Bruder auch. Drei Geigen und Fagott ist eine sehr schwierige Besetzung. Natürlich ein paar Weihnachtsmusik in der Schule so, aber wirklich zusammengespielt. Ich habe natürlich sehr viel zusammengespielt mit meinem Bruder. Die Geigenduos und jetzt spielen wir auch im Januar wieder Sextett zusammen mit dem Quartett. Das ist natürlich wirklich sehr schön.
Und was liebst du heute am meisten an deinem Beruf als Profimusikerin?
Es gibt sehr viel zu lieben, aber das, was wirklich sehr besonders ist, ist, dass man mit so vielen Freunden, Kollegen so viel zusammen machen kann. Natürlich im Quartett ist das extrem, aber ganz generell, sei es Kammermusik, sei es zusammen im Orchester, wenn man das so lange macht und so lange alleine gemacht hat, vor allem, man ist so viel alleine im Übertimmer gewesen während des Studiums, und dass man das mit anderen teilen kann, natürlich beim Zusammenspielen, aber auch mit dem Publikum, das ist, was ich finde, ich was ganz, ganz Besonderes.
Und was ist für dich das Schwierigste an deinem Beruf, Jonathan?
Ja, das Schwierigste finde ich eigentlich, was auch gleichzeitig für mich das Schönste ist, und zwar, dass man nie fertig ist. Also die Arbeit ist endlos und man kann an einem Werk immer weiter in die Materie hineindringen und immer weiter daran arbeiten und jeden Tag wieder was Neues und jedes Jahr auch wieder denkt man ganz anders über das Werk, und das ist eigentlich das Schwierigste, aber auch gleichzeitig das Schönste an dem ganzen Beruf des Musiker- oder Künstlerseins, weil man, ja, man kann sich irgendwie fast nie zufrieden geben. Und man ist nie
selbst zufrieden, weil das ist ja tatsächlich das ist auch das Schöne, weil man kann sich immer verbessern. Es gibt keine Perfektion, aber man ist dann halt auch nie zufrieden.
Der Kurzfragenblock.
Nun zum Kurzfragenblock unseres Stringendo-Podcasts. Was fällt euch denn spontan zu folgenden 5 Begriffen ein? Lieber Jonathan, magst du starten?
Gut.
Erster Begriff, Tradition.
Orchester.
Zweitens, Gegenwart.
Kulturabbau.
Drittens, Lebenstraum.
Beethoven-Zyklus.
Viertens, Theorie.
Dann sage ich mal Trugschluss.
Und 5. Begriff, Freizeit.
Brettspiele.
Vielen Dank. Und nun zu dir, Mario. Erster Begriff, Moderne.
Offen sein.
Zweitens, Zukunft.
Spannend.
Drittens, Vorbilder.
Inspiration.
Viertens, Praxis, und zwar als Gegenpart zur Theorie.
Intuitiv.
Fünftens, Entspannung.
Schlafen.
Vielen Dank.
On Stage. Ein Blick auf die Entstehungsgeschichte und die Aufführungshistorie der Werke Bergs und Mendelssohns im Wiener Konzerthaus.
Nach der Zykluseröffnung am 21. November, die das Simply Quartet bestritten hat, präsentiert ihr beim 2. Zykluskonzert am 15. Jänner Alban Bergs lyrische Suite für Streichquartett, namentlich eines von 2 Streichquartetten aus der Feder Alban Bergs, das als Meisterwerk der Gattung gilt, und Felix Mendelssohn Bartholdys Streichquartett A-Moll Opus 13. Beginnen wir mit Alban Berg. Wir haben zuvor einen Ausschnitt aus dem ersten Satz gehört, hören wir nun auch in den Beginn des 2. Satzes hinein. Es handelt sich ebenfalls um eure Einspielung.
Alban Berg, lyrische Suite für Streichquartett. Das 6-sätzige Streichquartett entstand zwischen 1925 und 1926, also 16 Jahre nach dem ersten Streichquartett. Es gilt als Meisterwerk der Gattung und der Moderne. Berg bezeichnete es als kleines Denkmal einer großen Liebe. Der Widmungsträger ist offiziell Alexander von Zemlinsky, dessen lyrische Symphonie bestimmt auch Vorbild für Berg war. Die innere Widmung galt jedoch einer Frau, mit der Alban Berg eine geheime Liebesbeziehung verband. Hanna Fuchs-Robertin. Sie ist die Schwester des Schriftstellers Franz Werfel und die Gattin eines Industriellen. Zudem hatte sie 2 Kinder. Sie hat mir, meine Hanna, auch noch andere Freiheiten gelassen. Zum Beispiel die, in dieser Musik immer wieder unsere Buchstaben H, F und A, B hinein zu Geheimnissen. Jeden Satzteil und Satz in Beziehung zu unseren Zahlen 10 und 23 zu bringen. Noch Jahre später, im Oktober 1931, erreicht ein sehr leidenschaftlicher Brief Alban Bergs Hanna Fuchs. Denn in den letzten Monaten hat sich in mir immer mehr eine fürchterliche Befürchtung befestigt. Du könntest glauben, dass meine Liebe zu dir erkaltet sei, dass auf dem Wege über die jahrelange Resignation aus meiner, mein ganzes Sein beherrschenden Leidenschaft Gleichgültigkeit geworden ist. Das konnte nie geschehen, denn ein solches, nur mit den Maßen der Ewigkeit zu messendes Gefühl kann kein Ende haben. Und es wird nie geschehen. Die Liebesaffäre zwischen Alban Berg und Hanna Fuchs wurde erst etwa 50 Jahre später entschlüsselt. Durch die handschriftlichen Anmerkungen in der Taschenpartitur, die im Besitz der Familie Hanna Fuchs war. Uraufgeführt wurde die lyrische Suite für Streichquartett am 8. Jänner 1927 in Wien durch das Kolisch-Quartett. Das Publikum war begeistert von der Expressivität des Werkes. Theodor Adorno sprach von einer latenten Oper und ließ die Rätsel um das geheime Programm des Werkes lieber Rätsel bleiben. Die Erstaufführung im Wiener Konzerthaus erfolgte am 23. März 1933 durch das Kolisch-Quartett. 1972 wurde es erstmals vom Alban-Berg-Quartett aufgeführt. Bisher wurde die lyrische Suite für Streichquartett von Alban Berg ganze 38 Mal im Wiener Konzerthaus aufgeführt, 26 Mal davon vom Alban-Berg-Quartett. Außerdem vom Hagen-Quartett, Arditi und Belcher-Quartett.
Jonathan, in der Pilotfolge des Podcasts hast du schon ein bisschen etwas über die Besonderheiten von der lyrischen Suite gesprochen. Kannst du denn zentrale Themen und Emotionen nennen, die in der lyrischen Suite ausgedrückt werden?
In der lyrischen Suite wird das Seelenleben eigentlich von Alban Berg nach einer Affäre oder Begegnung mit einer verheirateten Frau verarbeitet. Und deswegen die Themen, die dort oder Emotionen, die dort vorkommen, haben halt sehr viel mit Liebe und mit einer Beziehung zwischen zwei Menschen zu tun und dann auch dem danach folgenden Liebeskummer und der Verzweiflung zu tun haben.
Genau, du hast seine Affäre mit Hanna Fuchs schon angesprochen. Wie spiegelt sich denn Bergs persönliches Leben und seine Beziehung zur Musik auch in diesem Werk wider?
Jeder Satz handelt von einer unterschiedlichen Situation in dieser Affäre. Also im ersten Satz geht es um die erste Begegnung in Prag, also ein nettes Kennenlernen und sich begrüßen. Und deswegen ist die Musik auch eher, ja, er schreibt Giovale und es ist ein bisschen, ja, hemdsärmlich, haben wir es beschrieben, und sehr, naja, irgendwie noch aufgeschlossen und auch irgendwie positiv, ne? Und im zweiten Satz überschreibt er das zum Beispiel, dass er beschreibt Hanna Fuchs in diesem Satz und ihre beiden Kinder. Und also ein sehr liebevolles Thema, amoroso. Also es ist wirklich ein sehr thematisch und programmatisches Werk. Der dritte Satz ist geheimnisvoll, flüsternd sozusagen, dass es ja nicht herauskommt und das Geheimnis sozusagen bewahrend. Und das Tolle ist, dass es eine Handpartitur gibt, oder eine, in der Berg all diese Sachen, was er damit gemeint hat, aufgeschrieben hat, was erst viel später herauskam. Ich glaube, die ist sogar in der Österreichischen Nationalbibliothek hinterlegt und ist auch online einsehbar.
Es sind ein paar Geheimnisse auch in der Musik. Alban Berg hat ja auch selbst geschrieben, er hat immer wieder etwas in die Musik hineingeheimnisst, wie er es bezeichnet hat. Wie hat er das denn gemacht?
Also es ist ein bisschen jetzt sehr theoretisch. Er arbeitet halt da viel mit sogenannten Codes und auch mit der Zwölftonreihe. Ich habe mir das irgendwann mal alles auch aufgeschrieben in meinen Noten. Und er benutzt halt sehr oft die Tonfolge zum Beispiel B-A-F-H, also Bergalban, Fuchs, Hanna zum Beispiel. Und das ist ein zentrales Motiv im ganzen Werk. Das ist so versteckt oft, dass man es gar nicht merkt, wenn man es spielt, außer man analysiert es eigentlich mal wirklich.
Welche Rolle spielt denn die Struktur der Suite in der Gesamtkonzeption?
Ich bin der Meinung, dass auch diese sechs Sätze, warum es sechs Sätze hat, wieder ein Geheimnis hat. Und zwar, dass Berg darin auch wieder ein Geheimcode senden wollte an Hanna Fuchs, eine Art Liebesgeständnis. Bin sehr davon überzeugt, dass auch diese sechs Sätze einen biografischen Hintergrund haben und nicht unbedingt einen sozusagen historischen Suite-Hintergrund.
Hat Alban Berg wirklich nur 12 Töne für seine lyrische Suite gebraucht? Und kannst du vielleicht auch jenen Hörerinnen und Hörern, die mit der Materie noch nicht so vertraut sind, die diesen Begriff vielleicht nicht so gut kennen, erklären, was es damit auf sich hat?
Schönberg war ein ganz großer Vorreiter. Und die Grundidee, wenn man es ganz grob sagen möchte, ist, dass kein Ton sich wiederholen darf, bevor nicht alle anderen Töne der Zwölftonreihe einmal erklungen sind. Wenn man mit diesem Konzept arbeiten möchte, muss man erstmal eine Zwölftonreihe sich überlegen. Also nicht nur einfach eine Tonleiter, sonst wären es ja nur Tonleitern hintereinander. sondern es muss eine Reihe von den 12 Tönen, die verfügbar sind. Also es sind ja 12 Töne verfügbar auf der Klaviatur. Und wenn man mit einem C anfängt beispielsweise, müssen danach erstmal alle anderen Töne einmal erklungen sein, bevor das nächste Mal das C wieder klingen darf. Bei Berg ist es so, dass er sich nicht ganz streng daran hält. Also er bricht aus dieser Idee auch dann aus. Aber direkt am Anfang, im ersten Satz zum Beispiel, gibt es mehrere Zwölftonreihen, die wir dann auch sehr versucht haben herauszubringen. Das klingt jetzt erstmal relativ abstrakt, aber gleich im zweiten Takt komponiert daraus Berg mit dem richtigen Rhythmus eine tolle aufsteigende Linie und die werde ich jetzt einmal vorspielen.
Ja, welche Herausforderungen hält denn das Werk für euch als Interpretinnen und Interpreten konkret bereit, liebe Mario?
Was ich ganz interessant finde, ist, dass er sehr, weil er natürlich so ein Konzept hatte, sehr spezifisch mit seinen Bezeichnungen. Das heißt zum Beispiel, in dem vierten Satz steht ja Appassionato, also das ist der leidenschaftliche Satz. Das heißt, davor ist es natürlich leidenschaftlich, aber man darf die Emotionen nicht überemotional werden, weil das kommt ja noch. Das ist in dem zweiten Satz, fand ich das schon sehr schwer, das ist Amoroso und halt nichts zu überemotional. Oder da steht flüchtig, aber man muss ja trotzdem noch hören. Und ich muss zugeben, dass auf der Bratsche komme ich selten in so eine hohe Lage auf dem Instrument. Also ich kann manchmal Haydn-Quartette in der ersten Lage spielen, komplett. Und dass man dann technisch so, das ist auch das Spannende und das ist auch das Herausfordernde und das, was auch natürlich Spaß macht. Aber das ist ganz anders.
Was sind einige der wichtigsten Einflüsse auf Bergs Kompositionsstil, die in der lyrischen Suite sichtbar sind?
Ja, wie wir gerade ja schon thematisiert haben, ist natürlich ganz offensichtlich die Zwölftonmusik, die einen großen Einfluss auf ihn hatte. Und aber auch die freie Atonalität, wozwischen er immer ein bisschen herumspielt. Also das sind so die zwei signifikanten Eigenschaften, würde ich sagen, in Bergs Musik.
Er zitiert aber auch Zemlinski, dem das eigentlich offiziell gewidmet ist.
Ja, das stimmt.
Und den Tristan-Akkord.
Ja, das stimmt. Ja,
das ist wirklich super interessant.
Ein absoluter Aha-Moment.
Ja?
Ne? Ja, ja. Im sechsten Satz kommt ganz kurz der Tristan-Akkord. der natürlich einen unglaublichen Einfluss auf Musikgeschichte und alle hatte. Und aber auch nochmal irgendwie diesen Liebeshintergrund des ganzen Werkes irgendwie nochmal bekräftigt irgendwie. Und auch, ja, diese Dramatik und die, ja, eigentlich ist es am Ende auch eine Art Liebestod, den er da erfährt. Also das ist schon für uns ein unglaubliches Werk, ein musikgeschichtlich extrem bedeutendes Werk.
Rund 100 Jahre vor Alban Bergs lyrischer Suite entstand Mendelssohns Streichquartett Opus 13.
Felix Mendelssohn Partholdy, Streichquartett in A-Moll, Opus 13. Dieses Werk entsteht 1827. Mendelssohn Bartholdy ist damals 18 Jahre alt und es zählt als sein erstes vollgültiges Quartett. Es wird allerdings als zweites bezeichnet, da es später veröffentlicht wurde als das 1829 komponierte Quartett Opus 12. Im Juni 1827 komponierte Mendelssohn ein Gedicht und ein Lied mit dem Titel »Frage, ist es wahr?« Opus 9, Nummer 1. Der Grund war, er war verliebt in Betty Pistor. Betty war die Tochter der Berliner Nachbarsfamilie in der Leipziger Straße und Mitglied in Karl Friedrich Zelters Berliner Singakademie. Außerdem war sie eine Freundin seiner Schwester Fanny. Ihr widmete er auch sein Quartett Opus 12. Das Lied diente als Anregung für alle vier Sätze des Streichquartetts. Es wird zu Beginn des Werkes, aber auch am Schluss zitiert. Daraus ergibt sich eine zyklische Geschlossenheit, die für damals höchst modern war. Ebenso deutlich zu hören ist der Einfluss Beethovens später Quartette. Diese waren für damalige Verhältnisse quasi avantgardistisch. Vor allem inspiriert vom Streichquartett Cis-Moll Opus 131 und vom Streichquartett A-Moll Opus 132. Die Erstaufführung im Wiener Konzerthaus erfolgte am 25. Mai 1960 durch das Juilliard String Quartet. Im Jahr 2000 wurde es erstmals vom Alban Berg Quartett aufgeführt. Bisher sind 30 Aufführungen im Wiener Konzerthaus aufgezeichnet. Also wurde es nicht so häufig aufgeführt wie das Quartett von Berg. Dreimal wurde Mendelssohn Bartholdys Streichquartett vom Alban Berg Quartett aufgeführt, zudem unter anderem vom La Salle Quartett, Belcher Quartett und mehrfach auch vom Quator Mosaik, Artemis Quartett und vom Hagen Quartett.
Inwieweit sind denn klassische oder romantische Einflüsse in Mendelssohns Streichquartett sicht- bzw. hörbar, Maju?
Der zitiert sehr viel von Beethoven, Opus 132, was wir im letzten Saison gespielt haben. Und vor allem, wenn man dann zum Beispiel die Melodie rauslässt, die Begleitung vom letzten Satz zwischen Cello und Bratsche, das Rhythmus ist genau das gleiche vom letzten Satz Beethoven 132 und auch der Anfang sowieso ist fast genauso kopiert, fast zitiert.
Ja, also wie Mario bereits sagte, ist es ja auch eigentlich sozusagen eine Widmung oder auch eine Verehrung von Beethoven. Und es gibt sehr viele Stellen, die an Beethoven-Quartett erinnert. Nicht nur das 132, allein diese rezitativen Einschübe, die sehr typisch für Beethoven sind, auch sowohl in Opus 132, aber wo ich auch immer sehr viel dann denken muss, ist Beethovens 9. Sinfonie zum Beispiel, der letzte Satz mit den Kontrapressen und Celli, die da das lange, große, berühmte Rezitativ haben und was auch Beethoven dann in 132 verarbeitet hat und jetzt Mendelssohn dann auch teilweise übernimmt oder versucht, seine Version davon zu machen. Oder auch das zweite Thema im langsamen Satz vom Mendelssohn-Quartett ist aus dem Quartetto Serioso von Beethoven, das Fugenthema, wo aber auch, finde ich, Mendelssohns Einfluss von Bach irgendwie auch ersichtlich ist. Mendelssohn war ja unglaublich Bach begeistert, ist ja eigentlich auch ganz großer Teilhaber, warum Bach überhaupt so eine große Renaissance erlebt hat. Ja, das sind Einflüsse, die sehr ersichtlich sind. Und dazu mischt er halt diesen frühromantischen Klang. Und das macht, finde ich, Mendelssohns Musik so unglaublich aus. Es ist ein sehr respektvoller und rückblickender Stil auch irgendwie. Aber mit so einer Jugendlichkeit und Frische und romantischer Freiheit, die wirklich total berührend ist.
Und gibt's in diesem Streichquartett auch etwas, was, wenn man es anhört, wo man sagen kann, das ist jetzt typisch Mendelssohn, also dieser romantische Klang wurde schon angesprochen. Gibt es vielleicht auch Momente, wo er sich selbst zitiert oder wo er auf sein Schaffen zurückgreift?
Was, finde ich, auch wieder sehr typisch ist, ist zum Beispiel, also das Scherzo haben wir natürlich oft bei Mendelssohn, dieses sehr tänzerische und elfentanzmäßige, leichte Dahinhuschen, ja, was irgendwie bei fast jedem Quartett irgendwie mal vorkommt. Das ist, finde ich, immer so ein Moment, wo man sagt, ach, das ist wirklich Mendelssohn, das ist wirklich einmalig. Wo er sich auch sehr orientiert, ist einfach bei Beethoven auch zum Beispiel wieder als großes Vorbild auch, es ist die Motivverarbeitung. Also er nimmt aus dem ersten Satz, in den späteren Sätzen basiert eigentlich sehr, sehr viel auf Themen aus dem ersten Satz oder auch zweiten Satz. Der dritte Satz ist eigentlich zum Beispiel am Ende nur eine Allegretto-Form von dem Thema des langsamen Satzes.
Und er fängt so an, wie der endet.
Genau, ja. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Sache gewesen, die viele Komponisten gemacht haben. Am Ende nochmal sozusagen alle Themen nochmal so ein bisschen zu verarbeiten, aber also da hat er sich auch sehr stark an Beethoven orientiert, an dieser Verarbeitung von Motiven mit wenig Material sozusagen, viele verschiedene Charaktere zu schaffen.
Wie interagieren denn die Instrumente miteinander bei Mendelssohns Quartett? Also du, Jonathan, hast schon angesprochen, es gibt einzelne Rezitative der Violine, meistens über Tremoli der anderen Instrumente. Gibt es weitere Beispiele, die ihr anführen könnt?
Ja, sehr gerne nacheinander.
Also jemand spielt ein Thema sozusagen und das wird dann von jedem so ein bisschen nachgespielt. Also
ich meine, den zweiten
macht er
Satz
sehr
ist,
gerne.
Ja, ne? Den zweiten Satz ist ja eigentlich also
gut, das ist aber das ist ja eine Fuge, ja. Genau, aber das ist ja das Konzept einer Fuge. Aber ich meine generell bei Mendelssohn, auch im ersten Satz, wenn es ins Allegro reingeht, fängt die Bratsche an sozusagen mit dem Thema und dann steigen die anderen ein und am Ende kommt die erste Geige und führt das Thema dann sozusagen aus. Das macht er sehr gerne, finden Sie oft. Und was er auch sehr, sehr gerne macht und was ich eigentlich immer so die schönsten Mendelssohn-Momente finde, sind, wenn er zwei Melodien eigentlich gleichzeitig laufen lässt. Also das macht er auch im letzten Satz zum Beispiel. Da spielt die erste Geige zusammen mit den beiden Mittelstimmen so das Scherzo-Thema sozusagen, Scherzo-Motiv. Und darunter spielt das Cello eine sehr lyrische und langgezogene Legato-Linie. Das macht er sehr gerne, Mendelssohn. Also dieses sehr tänzerische und artikulierte gegen eine lange legato-lyrische Linie laufen zu lassen. Also das macht er auch im Mendelssohns Violinkonzert im letzten Satz zum Beispiel. Das sind eigentlich so die schönsten Stellen, wo man das Gefühl hat, ach, da möchte man sich wirklich reinlegen in den Klang.
Wie wird Mendelssohns Quartett denn heute in der Konzertpraxis wahrgenommen?
Ich glaube, dieses Quartett wird schon sehr viel gespielt. Es ist, glaube ich, schon auch ein sehr gutes Quartett. Ich habe das selbst auch mit 16 gespielt, weil er auch selbst so jung war. Ist es, glaube ich, versteht man das sehr schnell, das Konzept auch.
Es wird natürlich als Jugendwerk irgendwie wahrgenommen.
Die Lieblingsstelle.
Wie schon in der Pilotfolge würde ich mich auch in dieser Folge freuen, wenn ihr uns eine besondere Stelle aus einem der beiden Werke vorspielen würdet, damit wir einen klanglichen Eindruck davon erhalten.
Eine weitere Lieblingsstelle von mir in Alban Bergs lyrischer Suite ist der Anfang des zweiten Satzes, Andante Amoroso überschrieben. Er beschreibt Hammer Fuchs mit diesem Thema und es ist für mich ganz klar, mit welcher Liebe und mit welcher Hingabe er für sie schwärmt. Und ich spiele jetzt einmal dieses Thema vor, was eigentlich ein kleines Duo zwischen den beiden Geigen ist. Aber heute bin ich leider alleine, deswegen muss ich das jetzt alleine spielen. Bei Mendelssohns Streichquartetten und oder ganz generell Mendelssohns Musik finden wir besonders faszinierend, wie er es schafft, zwei Themen gleichzeitig erklingen zu lassen. Das macht er oft am Ende von Werken und hier speziell am Ende vom ersten Satz von seinem A-Moll-Streichquartett. Und wir spielen jetzt einmal die zwei Themen vor, die er gleichzeitig erklingen lässt. Und zwar ist es in der Bratsche einmal, nimmt er vorweg das Thema des zweiten Satzes, das Fugenthema. Und in der ersten Geige erklingt das vivace, sehr espressive Thema des ersten Satzes.
Also ich habe ganz viele Lieblingsstellen, aber was ich besonders toll finde an Mendelssohns Streichquartette ist, dass weil er selbst damals das Instrument gespielt hatte, ist die Bratschenstimme sehr, sehr dankbar und die Soli liegen sehr gut und ich würde behaupten, dass bei den schönsten Stellen spielt die Bratsche fast immer eine sehr wichtige Rolle. Und wenn er Melodien öfter wiederholt, dann schreibt er beim letzten Mal dann für die Mittelstimmen eine Gegenmelodie, was das Ganze einfach ganz plötzlich ganz anders klingen lässt. Zum Beispiel den dritten Satz. Das kommt ungefähr 6 Mal in dem Satz. Und beim allerersten Mal klingt das so. Beim 6. und letzten Mal schreibt er für uns alle drei unten Gegenmelodien, also wir zupfen alle drei nicht mehr. Und das kriegt einfach eine ganz andere Atmosphäre als der Anfang. Sehr nostalgisch und ändert der Gesamtklang natürlich. Und sowas genieße ich einfach wirklich sehr als Mittelstimme. Und mit der gleichen Melodie von Anfang und meiner Gegenmelodie geht es so.
Das war nur ein kleiner Vorgeschmack. Die vollständigen Werke können Sie mit dem Leoncoro-Quartett am 15. Jänner im Wiener Konzerthaus erleben.
Der Stringzyklus im Wiener Konzerthaus. Sie wollen das Simpli-Quartett und das Leoncoro-Quartett live erleben? Dann sichern Sie sich Ihre Karten. Oder noch besser, verpassen Sie keines der Konzerte dank eines String-Abos. Damit können Sie Ihre Karten schon vor dem Verkaufsbeginn der weiteren Zykluskonzerte erwerben. Und das zu vergünstigten Preisen. Und sollten Sie einmal einen Abotermin nicht wahrnehmen können, garantieren wir Ihnen eine kulante Handhabung. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter konzerthaus.at/2526str oder wenden Sie sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ticket- und Service-Centers des Wiener Konzerthauses. Highlights und Zusammenfassung.
In dieser Folge haben Jonathan Schwarz und Mayu Konoe vom Leoncoro-Quartett über ihr bevorstehendes Konzert im Zyklus String am 15. Jänner im Wiener Konzerthaus gesprochen. Dabei haben sie uns verraten, welche spannende Geschichte und privaten Geheimnisse hinter Alban Bergs lyrischer Suite stehen. Zudem haben sie ausgeführt, inwieweit sich Felix Mendelssohn-Bartholdy bei seinem frühen Streichquartett Opus 13 einerseits von Ludwig van Beethoven beeinflussen hat lassen und andererseits aber auch eigene kompositorische Wege gegangen ist. Und beim Blick hinter die Kulissen ging es beispielsweise darum, warum ausreichend Schlaf, gutes Essen und ein verlässliches Management im Alltag von Profimusikerinnen und Musikern so wichtig sind und welche Rolle Lampenfieber und Nervosität für die Karriere spielen. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer dritten Folge von Stringendo. Meine Gäste waren Jonathan Schwarz und Mayo Konoe vom Leon Coro Quartett. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Mayo und lieber Jonathan, und natürlich auch dafür, dass ihr mir Rede und Antwort gestanden seid, sowohl was die künstlerischen als auch die privaten Aspekte betrifft. Und natürlich auch wieder ein herzliches Dankeschön an Sie, liebes Publikum, fürs Zuhören. Falls Sie es noch nicht getan haben, so dürfen Sie uns gerne abonnieren und weiterempfehlen. Unseren Podcast finden Sie auf unserer Website, aber auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Und falls Sie Feedback für uns oder Fragen an die Ensembles haben, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@concertos.at. Dann ist vielleicht gerade Ihre Frage diejenige, die in einer der nächsten Folgen gestellt wird. Damit zu einem kleinen Ausblick. In der vierten Folge werde ich mit Mitgliedern des Simply Quartet über ihr Konzert am 12. März sprechen. Da werden Sie Claude Debussys Streichquartett und auch Dmitri Schostakowitschs drittes Streichquartett zur Aufführung bringen. Nun darf auch ich mich verabschieden. Ich bin Barbara Allhutter, Redakteurin des Wiener Konzerthauses, und ich freue mich schon auf die nächste Folge des Konzerthaus-Podcasts Stringendo. Und bis dahin vergessen Sie nicht, die Saiten Ihres Lebens zum Klingen zu bringen.
Stringendo, der Podcast des Wiener Konzerthauses zum neuen Streichquartettzyklus String.